Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen bei Focus Europa, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Im ersten Beitrag geht es heute um NLETS. Auf Deutsch heißt NLETS European Network for Law Enforcement Technologies. Es geht also um Polizeitechnologie und Ähnliches, wozu insbesondere Überwachungstechnologie gehört. Mein Kollege Sebastian stellt NLETS im Gespräch mit Matthias Monroy vor. Vor allem aus der Perspektive derer, die sich bereits schon genügend, wenn nicht gar zu viel überwacht fühlen. Wegen Homophobie steht das Russland Putins häufig am Pranger. Doch wie sieht es mit dem Rest des Kontinents in Bezug auf Geschlechterverhältnis aus? Mein Kollege Nils sprach mit Nina Dergele, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Uni Freiburg. Doch wie immer zuerst die Focus Europa Nachrichten.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am Februar, dem 10. Februar und Montag ist heute auch noch am Montag, dem 10. Februar um 12 Uhr. Schweizer Referendum sagt Fuck you EU. Aufgrund des Ausgangs der Volksabstimmung gegen sogenannte Masseneinwanderung in der Schweiz gingen gestern hunderte Menschen in mehreren Städten auf die Straße. 50,3% der Schweizer Bürgerinnen und Bürger hatten sich am Sonntag für den Vorschlag der rechten SVP ausgesprochen, Immigration einzuschränken. Die Beteiligung lag bei lediglich 56%. Die extreme Rechte in ganz Europa fand das Ergebnis großartig. Bei allen anderen stößt es auf harsche Kritik. Einige Stimmen in den sozialen Medien interpretieren es als Zitat Fuck you EU. Auch die Schweizer Regierung bezeichnete den Ausgang des Referendums als großen Rückschlag. Sie muss nun ihren Vertrag über Freizügigkeit für Personen mit der EU neu verhandeln, was auch wirtschaftliche Nachteile mit sich ziehen könnte. Und die EU ist immerhin die größte Handelspartnerin der Schweiz. Derzeit hat etwa ein Viertel der im Land lebenden und arbeitenden Menschen nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft.
Europaweiter Protest gegen das geplante Verbot des Schwangerschaftsabbruchs in Spanien. Gegen die geplante Reform und für den Rücktritt von Justizminister Alberto Ruiz Gallardón gingen allein in Madrid 10.000 bis 15.000 als Marea Violeta, als lila Flut, auf die Straße. Proteste gab es außerdem in Katalonien, im Baskenland und in Galizien. Spanische Frauen in London und Dublin versammelten sich vor den Botschaften und sicherten der Bewegung ihre Solidarität zu. Gleiches geschah in Island, Portugal und Österreich. Medienberichten zufolge gab es am Samstag 8 Verhaftungen. Für die kommenden Wochen sind in der Universität von Murcia weitere Aktionen geplant.
Türkische Polizei löst Proteste gegen Internetzensur auf. Regierungsgegner hatten zuvor Berichten zufolge die Beamten mit Feuerwerkskörpern und Steinen beworfen. In der Umgebung des Taksim-Platzes brannten die Barrikaden. Die Staatsgewalt antwortete mit Wasserwerfern, Tränengas und Plastikgeschossen. Zur Kundgebung hatte die Opposition aufgerufen, um Ministerpräsident Erdogan zum Rücktritt aufzurufen. Das neue Gesetz, welches vergangenen Mittwoch vom Parlament verabschiedet wurde, wird als hochproblematisch befunden, da der Zugang zu bestimmten Seiten innerhalb von 4 Stunden ohne Gerichtsbeschluss blockiert werden kann. Gürkan Özturan von den Piraten im Gespräch mit Radio Dreieckland.
Sansürle ilgili olan yasa öncelikle çocukların ve gençlerin korunmasına odaklanmışken.
In der Art, wie es zuerst angekündigt wurde, sah es sehr nach einem Gesetz gegen Pädophilie aus. Aber dann wurde es in ein politisches Instrument verwandelt. Die Blockade funktioniert auch nur in der Türkei. Das heißt, wenn es einen problematischen Inhalt gibt, dann bleibt er erhalten. Innerhalb dieser 4 Stunden, sogar innerhalb weniger Sekunden, kann ein Inhalt auf jede beliebige Plattform übertragen werden. Also die Zensur ist nicht erfolgreich und zielt nur auf Verlangsamung. Das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, in die Meinungsfreiheit und in die Freiheit der Nachrichtengewinnung.
Weiterhin 70.000 auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Die Demonstrierenden in der ukrainischen Hauptstadt trugen beim Protest am Sonntag Augenbinden und leere Schilder, um die Passivität der EU anzuprangern. Heute wollen die EU-Außenminister der Ukraine allerdings bei einem Treffen in Brüssel ihre Unterstützung anbieten. Auf Sanktionen wolle man vorerst verzichten, hieß es. Der Maidan in Kiew, auf dem in den 90er Jahren auch die Orangene Revolution stattfand, ist seit nunmehr 80 Tagen von Pro-EU-Aktivistinnen und Aktivisten besetzt.
Generation ohne Zukunft auf der Bühne. Während in Berlin derzeit die internationalen Filmfestspiele zelebriert werden, verlieh die Spanische Akademie der Künste und Filmwissenschaften gestern Abend in Madrid den Premio Goya für kinematografische Werke. Bezeichnenderweise wurde die 28. Ausgabe 2014 am gestrigen Sonntag von der Schweizer Zeitarbeitsfirma Adecco gesponsert. Vier junge, erwerbslose Menschen durften so bei den Feierlichkeiten Malochen und kleine Bronzebüsten von Francisco de Goya auf die Bühne tragen. Sinnbildhaft steht diese Entwicklung nicht nur für den spanischen Film, sondern auch für die Menschen, die in der Branche arbeiten. Im Sektor gab es zwischen 2011 und 2012 über 1000 Entlassungen. Spanische Produktionen gingen im genannten Zeitraum um 18% zurück. Der rote Teppich war in diesem Jahr gesäumt von Demonstrierenden. Beschäftigte von Coca-Cola, die gegen die Schließung der Fabrik protestierten, Seite an Seite mit dem Kollektiv Stopp Räumungen. Die Filmschaffenden auf dem roten Teppich verurteilten indes geschlossen die Abwesenheit von Kultusminister José Ignacio Wert. Schauspieler Xavier Bardem nannte es eine Frechheit. Für Filmemacher Rodrigo Sorogoyen war es ein Fehlen von Respekt und von anderer Seite wurde vermutet, der Minister hätte Angst vor Pfiffen und Buhrufen. Wert war im Laufe des sich seit Monaten hinziehenden Bildungsstreiks in die Kritik geraten. Auf sein Konto geht beispielsweise die Erhöhung der Studiengebühren im Mai letzten Jahres.
Bundeswehr ist Erfolgsgarant in Sotschi. So äußerte sich der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, Alfons Hörmann, anlässlich der offiziellen Einkleidung der Athletinnen und Athleten. Die Bundeswehr unterstützt den DOSB seit Jahren bei der logistischen Herausforderung, 50.000 Kleidungsstücke an 165 Sportlerinnen und Sportler und 285 Betreuerinnen und Betreuer auszugeben. Die Prozedur fand am 20. Januar 2014 im Waffensystem Unterstützungszentrum 1 im bayerischen Erding statt. Etwa die Hälfte der nach Sotschi entsandten deutschen Athletinnen und Athleten sind von der Bundeswehr speziell geförderte Sportsoldatinnen und Sportsoldaten. Sie dienen der militärischen Nachwuchs- und Imagewerbung und machen öffentlichkeitswirksame Propaganda. Es heißt, sie seien, Zitat, abonniert auf Edelmetall. Nun hat auch der Deutsche Behindertensportverband DBS eine offizielle Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr geschlossen. Demnach soll, Zitat, einsatzgeschädigten Soldaten die, Zitat, rehabilitierende Wirkung des Sports nähergebracht werden. Im Anschluss an die Olympischen Spiele finden die Paralympics im russischen Sotschi vom 7. bis 16. März statt.
Und das waren die Fokus Europa Nachrichten für heute, den 10. Februar, nachzuhören auch bei uns auf unserer Website www.rdl.de.
Und weiter mit Nicolas Falcon. Krieg live.
Mom and Dad are so glad they got you the best friends running goodbye. Goodbye high school, welcome to college, Greek life. The good old days when you could haze, long, long gone, gone, gone away. That's alright, just don't get caught and do it anyway. You were invited to the grab of day and you're so excited you can't wait. And I know you're hoping to get laid, but when she's sober enough to make the choice, she only sleeps with Sigma Epsilon boys.
Und nun auf zu Embeds.
Die EU gibt nicht nur ungeheure Mengen an Geld für die Abschottung ihrer Außengrenzen und die damit einhergehenden regelmäßigen Menschenrechtsverletzungen aus. Auch die nationalen Polizeibehörden im Inneren sollen effektiver und schlagkräftiger werden. Dazu wurde bereits 2008 das European Network of Law Enforcement Technology Services ins Leben gerufen. Wir sind jetzt mit Matthias Monroy verbunden. Hallo.
Hallöchen.
Worum handelt es sich denn bei diesem Netzwerk?
Na, NLETS ist so eins dieser Netzwerke, wie es sie zu verschiedenen anderen Themen vielfach gibt auf EU-Ebene. Also in dem Fall gehört es zur Europäischen Union und dort vernetzen sich quasi die Praktiker, die so mit neuesten Forschungen zur Bewachungstechnologie und so weiter beschäftigt sind und tauschen sich aus. Man kann da Bedürfnisse artikulieren. Man kriegt dann sozusagen die mögliche Erfüllung der Bedürfnisse mitgeteilt oder NLETS regt dann eben auch eigene Forschungen an.
Wie bereits erwähnt, gibt es das NLETS schon seit 2008. Was hat uns das Netzwerk denn in den vergangenen 5 Jahren alles so beschert?
Na, eigentlich ist das Netzwerk erst jetzt aufgerüstet worden, indem es zur Technologiebeobachtungsstelle gekürt wurde. Im Vorfeld war das eher informell. Man hat sich zum Beispiel ausgetauscht über so automatische Nummernschilderkennung, wie das Großbritannien beispielsweise macht. Andere Mitgliedstaaten haben halt gesagt, naja, wir müssten mehr zu Drohnen machen, wer kann uns denn dazu was sagen? Und es gibt ja in verschiedenen Ländern eben verschiedenste Forschungen und bisher ist es eben sozusagen so ein bisschen dann so dort vermittelt worden, dieses Wissen. Und jetzt geht es aber darum, NLETS selber gucken, was wird gebraucht, was ist der neueste Schrei, welche eigenen Forschungen machen wir, damit das möglichst schnell allen Polizeien der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden kann.
Wie werden diese Maßnahmen finanziert?
Das wird in der Regel über die EU finanziert. Es gibt dort überbordende Programme für die Sicherheitsforschung, was jetzt auch gerade wieder für die nächsten 7 Jahre neu aufgelegt wurde. Und da soll NLETS intervenieren. Also NLETS selber kriegt natürlich auch Gelder von der Europäischen Kommission, die jetzt nochmal aufgestockt wurden um rund ein Drittel. Aber die Sicherheitsforschungsprogramme sind eigentlich das Wesentliche. Und da ist dieses NLETS auch angehalten, proaktiv Kontakte mit der Industrie zu suchen. Also das muss man nochmal übersetzen. Proaktiv heißt also quasi von sich aus im Vorfeld versuchen, mit der Industrie eben rauszufinden, was ist der neueste Schrei, woran könnten Polizeien der Mitgliedstaaten dann interessiert sein.
In einem internen Papier, das die Bürgerrechtsorganisation Statewatch veröffentlicht wurde, heißt es dann auch, the European Network of Law Enforcement Technology Services bridges the gap between the users and providers of law enforcement technology. Welche Bedeutung haben denn dann diese Anbieter von Sicherheitstechnik, die Provider bei diesen Plänen? Spielen dort Lobbyinteressen eine große Rolle?
Die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bedeutung. Also in all diesen EU-Sicherheitsforschungsprogrammen sind die Firmen präsent. Das ist ja im Prinzip auch so ein Dreischritt aus sogenannten Endnutzern, die da zusammen forschen. Das sind dann eben Polizeien. Übrigens auch das BKA macht bei solchen Forschungen mit. Dann sind es Institute. Im Falle Deutschlands ist es sehr häufig das Fraunhofer, also verschiedenste Fraunhofer-Institute, die an solchen Anwendungen arbeiten. Und eben die Industrie, also Endnutzer, Institute oder Hochschulen und die Industrie. Und die Industrie liefert die Lösungen. Die Endnutzer skizzieren den Bedarf. Die Institute sind so ein bisschen an der Verzahnung, für die Verzahnung sozusagen zuständig oder forschen darum, wenn die Sachen eben noch nicht legal sind, sie einzusetzen, wie man das dann eben quasi, wie Gesetze geändert werden müssten, um sozusagen auch Datenschutzkriterien meinetwegen zu berücksichtigen oder sowas.
In dem Papier ist dann auch die Rede von der Möglichkeit zur verbesserten automatischen Nummernschilderkennung oder die verstärkte Open Source Intelligence, also die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, insbesondere des Internets. Und selbst die ferngesteuerte Abschaltung von Autos und anderen Fahrzeugen ist in der Planung. Wie rechtfertigt die EU diese Maßnahmen, die allesamt gravierende Grundrechtseingriffe darstellen? Greift da wieder das Totschlagargument der Sicherheit?
Naja, die oberste Rechtfertigung ist natürlich immer Terrorismus oder schwere organisierte Kriminalität. Das ist also im Falle dieser Auswertung des Internets zum Beispiel wird häufig bemüht. Im Falle des Abschaltens der Bordelektronik, um Fahrzeuge zu stoppen, ist die Rede von nicht kooperativen Fahrzeugen. Also man hat immer mehr mit dem Problem nicht kooperativer Fahrzeuge zu tun. Das ist übrigens, es gibt verschiedenste Forschungsprogramme in dem Bereich. Also es ist auch ein anderes EU-Sicherheitsforschungsprogramm damit beschäftigt, so Strahlenwaffen, Laserwaffen, elektromagnetische Impulse quasi auf die Bordelektronik zu bündeln, um die dann eben lahmzulegen. Das ist eine Möglichkeit, an der geforscht wird. Da macht das LKA Sachsen-Anhalt auch mit. Ein anderes Projekt widmet sich um größere Helikopterdrohnen, die dann so Schaumstoff auf die Windschutzscheiben sprühen sollen oder so Nagelbretter abwerfen sollen, um Fahrzeuge zu stoppen. Wir haben das mal Polizeifantasien aus Entenhausen genannt. Es ist wirklich total absurd, was da beforscht wird. Auch da sind eben wieder private Firmen mit dabei, also die Industrie. Und was aber vielleicht für euch noch ganz interessant ist, also du hast dieses OSINT erwähnt, Open Source Intelligence. Dabei geht es um das Monitoring öffentlicher Quellen im Internet, also auch Twitter, um daraus sozusagen abzulesen, welche Ereignisse kündigen sich an. Und da ist wirklich die Rede von der Vorhersage von Straftaten. Und da ist das BKA auch in einem Forschungsprojekt involviert, was versucht eben Twitter auszuwerten. Und das BKA war bekanntlich auch schon in Freiburg bei IBM. IBM hat mit der Uni Freiburg eine Kooperation, die eben genau das versuchen zu entwickeln, eine Vorhersagesoftware für Straftaten. Also das ist ganz ernst gemeint. Man will halt auf Basis von Statistiken und der intelligenten Auswertung des Internet quasi Nuancen erkennen, um dann womöglich eben proaktiv, also bevor irgendwas passiert ist, schon zuschlagen zu können. Und da gibt es eben auch eine Kooperation mit Freiburg.
Auch die Grenzschutzagentur Frontex ist Teil des Netzwerks, wird das Know-how aus der Flüchtlingsabwehr auf die nationalen Polizeibehörden übertragen und umgekehrt?
Naja, ich hatte ja eben beschrieben, womit diese Projekte mit den nicht kooperativen Fahrzeugen begründet werden. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, dieser behauptete Mehrbedarf, weil immer mehr Fahrzeuge sich einer Kontrolle entziehen würden, der ist mir hier nirgendwo aufgefallen. Das wird auch nicht berichtet, außer an den Grenzen. Sprich, also diese Forschungen zum Stoppen nicht kooperativer Fahrzeuge drehen sich hauptsächlich eben dadurch, die unerwünschte Migration quasi einzudämmen. Denn die Rede ist von Fahrzeugen im Allgemeinen. Das meint nicht nur Personenkraftwagen, sondern auch Schiffe. Und auch zum Beispiel dieses Projekt mit den Drohnen, die dann Dinge abwerfen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass die dann Netze abwerfen könnten, die sich dann in den Schiffsschrauben verfangen und eben auf diese Weise dann die Boote lahmlegen.
Stop, nobody, stop.
Im Mai hatte die Einführung der Homo-Ehe in Frankreich zu Massenprotesten geführt. Und erst vor kurzem, am 2. Februar, sind rund 100.000 Menschen in Paris gegen das geplante Familiengesetz auf die Straße gegangen. Unter anderem, weil hier das Recht lesbischer Frauen auf künstliche Befruchtung im Gespräch war. In Baden-Württemberg unterschrieben über 200.000 Menschen eine Petition gegen die Aufwertung des Themas Homosexualität im Bildungsplan. Und in der Schweiz will eine Initiative unter dem Banner der Familie Sexualerziehung von Kindern komplett abschaffen. Und während sich in diesen Bewegungen in Europa ein reaktionäres Familienbild in den Vordergrund drängt, stellt sich die EU gegenüber Russland als Hüterin der Rechte von sexuellen Minderheiten dar. Nina Dägele sieht darin keinen Widerspruch. Sie ist Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Universität Freiburg. Wir befragten Frau Dägele zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung um das Thema Geschlecht in Europa. Zunächst wollten wir wissen, was ihrer Ansicht nach diese Bewegung antreibt, die im Namen der normalen Familie die Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz von Schwulen und Lesben bekämpfen.
Die Verunsicherung, die Angst vor Verlust von Privilegien, vor dem Normalitätsstatus, der ins Wanken gerät, und der Normalitätsstatus, der immer damit verbunden ist, dass man sich von anderen abgrenzen kann, die eben nicht normal sind. Und wenn jetzt welche kommen und beanspruchen, das, was wir machen, wenn wir heiraten, wenn wir Kinder kriegen, das ist genauso normal, dann kommt eine Grundlage von Normalität für manche Leute in Gefahr und die kriegen dann Angst, dass ihnen was weggenommen wird, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber das ist ein Merkmal von Normalitätskonstruktionen, dass die nur funktionieren, wenn man sich von jemand abgrenzen kann. Und insofern ist es so ein Festhalten an alten Grenzen, an alten Säulen, an alten Selbstverständlichkeiten, die das eigene Weltbild nicht erschüttern sollen.
Dieses klassische Familienbild, das jetzt in solchen Kontexten immer hochgehalten wird, steht dann im gleichen Zusammenhang, nehme ich an.
Ja, das denke ich auch, denn das ist die letzte Bastion, die im Grunde für solche Traditionalistinnen und Traditionalisten noch bleibt. Wenn schon lesbisch, schwul, okay, sollen sie doch machen, was sie wollen. Aber Kinder, das ist im Grunde noch so die letzte Sicherheit, die wichtigste Keimzelle der Gesellschaft, wie das ja so oft konstruiert wird. Und wenn da jemand dran geht, also dann ist Schluss mit lustig.
Erstaunlich war für mich jetzt zu sehen, wie viele junge Menschen bei den reaktionären Demos in Frankreich zum Beispiel zu sehen waren. Zieht sich dieser gesellschaftliche Rollback gleichermaßen durch alle Generationen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind schon mehr ältere, aber sichtbarer oder aktiver werden natürlich schon junge Leute. Aber ich denke, dass da die schweigende Mehrheit damit ein Gesicht gekriegt hat. Und die jungen Leute, die da jetzt auf die Straße gehen, die sind wahrscheinlich nicht mal besonders reaktionär, sondern das ist ein Ausdruck von, ja, von Verunsicherung, von Verteidigung, dass da jemand an den eigenen Normalitätsvorstellungen kratzt.
Dass solche Auseinandersetzungen in letzter Zeit verschärft auftreten, ist das dann auch eine Krisenerscheinung, wo solche Sicherheiten wichtiger werden?
Das mag sein. Das kann ich mir sogar gut vorstellen, wenn in der Gesellschaft oder in Gesellschaften heute alles Mögliche in Verhandlungsgefahr gerät, dann ist es doch ganz praktisch, wenn man noch irgendwas hat, wo man sich unhinterfragt dran festhalten kann. Und die letzte oder die größte Sicherheit, die ist natürlich die, dass wir ganz sicher davon ausgehen können, dass es nur Männer und nur Frauen gibt als Geschlechter und damit verbunden, das ist dann im Grunde so dran geknüpft, Stichwort Heteronormativität, dass diese zwei Geschlechter auch in ihrer sexuellen Orientierung aufeinander bezogen sind. Und sobald da eins davon in Gefahr gerät, dann kommt die ganze Konstruktion unter Beschuss. Und mit dieser Auffassung, dass das alles eine natürliche Grundlage hat und nicht in irgendeiner Form neudeutsch gesellschaftlich konstruiert ist, sondern so ist es, so war es, so waren die Höhlenmenschen und so weiter und so weiter. Wenn das in Gefahr gerät, dann werden viele unsicher bis hin zu aggressiv. Und dafür ist die Frage mit der Adoption, Kindererziehung, künstlichen Befruchtung, ist da natürlich ein sehr beliebtes Feld, wo man sich dann austoben kann.
In der Schweiz gibt es jetzt eine Volksinitiative, die Sexualkunde im Schulunterricht stark einschränken will. In Baden-Württemberg gibt es die Petition, die versucht, die Aufwertung des Themas Homosexualität im Bildungsplan zu blockieren. Weisen diese Versuche jetzt gerade so auf den Schul- und Bildungsplan zu gehen, auf eine Art Kulturkampf auch hin?
Kulturkampf halte ich für zu viel. Ich glaube, es ist eher ein letztes Gefecht. Es ist jetzt nicht mehr so, dass sich Schwule und Lesben rechtfertigen müssen, dass sie nicht krank sind, sondern es hat sich umgekehrt. Inzwischen müssen diejenigen, die Schwule und Lesben ausgrenzen oder für nicht normal oder krank halten, die müssen sich rechtfertigen. Die sind unter Legitimationsdruck gekommen. Und das ist eine neue Situation. Das wurde ja ganz deutlich mit dem Outing von Hitzelsberger, dass der ja die große Presse hinter sich hatte. Wann gab es das schon mal, dass Bild und Taz mit der gleichen Überschrift Respekt, Ausrufezeichen rausgekommen sind. Das gab es noch nie. Und das ist im Grunde jetzt so ein Rückzugsgefecht. Also wenn wir jetzt nicht mehr verhindern können, dass Schwule Politiker werden, dass Lesben Talkshows moderieren und, dann müssen wir wenigstens, das hat Putin ja auch vorbildlich demonstriert, macht, was er wollte, aber lasst unsere Kinder in Ruhe. Also da ist Mama, da ist Papa, die kriegen zusammen ein Kind und das war schon immer so und das ist natürlich. Und damit lässt sich das gut instrumentalisieren dafür, also dass das so die letzte Bastion ist oder der letzte Versuch, um noch irgendwas zu retten.
Der Begriff des Kulturkampfs, den ich gerade ja eingeworfen habe, den habe ich nicht erfunden, der steht immer wieder in den Medien. Also es gibt zumindest scharfe Auseinandersetzungen in ganz Europa. Andererseits tritt die EU nach außen recht geschlossen auf. Ja. Vor dem Hintergrund der Olympischen Winterspiele in Sochi mahnte sie jetzt wiederholt die Rechte von LGBT-Minderheiten in Russland ein. Wie passt das eigentlich zusammen?
Das passt sehr gut zusammen, denn wie ich sagte, die Verhältnisse haben sich geändert. Es ist, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass inzwischen auch gesellschaftliche Strukturen wie Gesetzgebungen dafür verantwortlich sind, dass damit auch Verhältnisse geändert werden, dass es neue Normalitäten gibt. Und insofern denke ich, dass diese EU-Gesetzgebung, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist natürlich auch eine Reaktion auf soziale Bewegungen, auf jahrelange, jahrzehntelange Aktion, die von Bürgerinnen, Bürgern und Gruppen ausgegangen ist, die endlich angekommen sind und jetzt ihre Verwirklichung in Gesetzesvorhaben finden. Und diese Grundlage, die wird dazu führen oder führt inzwischen ja auch dazu, dass es einfach politisch nicht mehr korrekt ist, Schwule und Lesben und andere Minderheiten zu diskriminieren. Und insofern sind wir gerade auf dem Weg zu neuen Selbstverständlichkeiten. Das Beispiel, wo ich finde, wo das sehr deutlich ist, wie Strukturen auch Selbstverständlichkeiten verändern können, ist das vor 5, 6, 7 Jahren durchgesetzte Beispiel des Rauchverbots. Vorher war das undenkbar, dass man abends in Kneipen geht und darf nicht rauchen. Das ist geschluckt, das ist kein Thema mehr. Und insofern ist das jetzt eine neue Selbstverständlichkeit, die auch durch Strukturmaßnahmen, sprich politische Gesetze, realisiert worden ist. Und so läuft das auch mit Umgang mit schwulen Lesben, wo dann die EU auch jetzt Maßnahmen ergreift und damit auch neue Selbstverständlichkeiten produziert.
In der Auseinandersetzung mit Russland könnte man ja auch sagen, dass diese Gesetzgebung und die gesellschaftlichen Realitäten sich damit noch stärker als Teil einer europäischen Identität etablieren. Also Europa wehrt sich gegen die Homophobie. Aber ist da nicht das Risiko mit drin, dass man da was nach außen vorgibt, was gar nicht ist? So wie der Verweis auf die benachteiligte Stellung der Frau im Islam ja auch vorgaukelt, in der westlichen Gesellschaft sei eine allgemeine Emanzipation erreicht.
Das ist ganz bestimmt so. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die jetzt mit diesen Forderungen hausieren gehen, dass die völlig ihre altgepflegte oder ansozialisierte Homophobie und ihren Sexismus hinter sich lassen. Das mit Sicherheit nicht. Aber sie können sich politisch nicht mehr leisten, das einfach so nach außen zu tragen, beziehungsweise damit Sprüche zu klopfen. Also sowas wie du schwule Sau, das kann man heute weder in Talkshows sagen, noch irgendwo in den Medien so publizieren. und diejenigen, die auch Vorbehalte haben gegen Schwule oder Lesben, die trauen sich das öffentlich in der Form nicht mehr zu sagen. Und ich denke, das ist, natürlich ist das zwiespältig. Man kriegt die tiefsitzende Homophobie aus den Leuten und auch Sexismus aus den Leuten nicht raus. Aber wenn sie damit nicht mehr Politik machen, finde ich, ist das schon mal ein Fortschritt.
Soweit das Gespräch mit Nina Dägele. Ja, und das war's, das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.